Domradio Podcast. Hören und sehen Sie Domradio wo und wann Sie wollen. Mit den Domradio Podcasts können Sie sich Ihr Programm selber zusammenstellen. Einfach im Internet unter domradio.de auf unser Podcast-Angebot klicken und die Lieblingssendung abonnieren. Domradio, wo und wann Sie wollen.
Anschläge, Mord, Entführungen und Gewalt. Wenn es hier in Deutschland Nachrichten über Mexiko gibt, dann sind es meist solche. Denn das Land, das versinkt seit Jahren in einem Drogenkrieg. Und um die Hintergründe geht es heute hier in Domradio weltweit, aber auch um die Menschen, die sich engagieren gegen die Gewalt und für einen Frieden in dem Land. Menschen, Hoffnungen, Projekte. Unser Thema heute hier in Zusammenarbeit mit dem Internationalen Kolpingwerk. Ich bin Nina Rotscheid und das hier ist wohl im Moment der bekannteste Musikexport aus Mexiko, Maná.
Porque lloras, mi amor, que te fluye en la piel. Te despiertas en el llanto con espantos de dolor. Son los monstruos del ayer, son tus miedos, corazón. Sabes bien que yo te amo y te pido tengas fe. No sufras más.
In Mexiko wird seit Jahren einer der blutigsten und grausamsten Kriege der Welt geführt. Es geht um Territorien, es geht um Menschen und um Drogenhandel und um Routen für das Rauschgiftgeschäft in das Hauptabnehmerland USA. 70.000 Tote in 7 Jahren und 26.000 Menschen, die spurlos verschwunden sind. Das ist die bittere Bilanz und damit hat Mexiko, was die Gewalt und die Mordraten angeht, Kolumbien schon längst überholt. Betroffen von der Gewalt ist vor allen Dingen der Norden des Landes, das Grenzgebiet zu den USA, wo sich mehrere Drogenkartelle blutige Auseinandersetzungen um die besten Schmuggelrouten liefern. Dort liegt auch die Stadt Ciudad Juárez, die mittlerweile als eine der gefährlichsten Städte der Welt gilt. Tobias Fricke berichtet.
Anschläge, Mord, Entführungen und grausam entstellte Leichen. Solche Nachrichten sind in Mexiko mittlerweile alltäglich. Besonders schlimm ist es in Ciudad Juárez. Rund 1600 Menschen wurden dort im Krieg der Drogenkartelle im vergangenen Jahr getötet. Heute weist die Stadt die höchsten Mordraten der Welt auf. Hier lebt auch Veronica Corchado.
Wenn ich nur die Sirenen höre, denke ich sofort, jetzt haben sie schon wieder jemanden ermordet. Wieder hat es jemanden erwischt. Und vielleicht ist er sogar hier in der Nähe erschossen worden.
Gemeinsam mit Journalisten, Menschenrechtlern und Kulturschaffenden setzt sich die Hochschuldozentin für eine Verbesserung der Situation in Ciudad Juárez ein. Denn die Stadt ist ihre Heimat. Immer schon hat sie dort gelebt. Doch in den vergangenen Jahren sei die Situation fast unerträglich geworden, sagt sie.
Wir leben in einer Situation, wo der Terror zum Alltag gehört. Es herrscht eine kollektive Angst. Und alles nur wegen eines Krieges, den Präsident Calderón im Jahr 2006 begonnen hat.
Der ehemalige Präsident Felipe Calderón hatte im Jahr 2006 den Drogenkartellen den Krieg angesagt und damit eine Eskalation der Gewalt provoziert. Die Kartelle schlugen zurück, denn jahrzehntelanges Wegschauen hatte sie mächtig werden lassen. Längst sind sie eng verwoben mit Politik und Sicherheitskräften. Und als der neue Präsident Enrique Peña Nieto im Dezember 2012 sein Amt antrat, versprach auch er:
Ich betone nochmal die Verpflichtung des mexikanischen Staates, den Drogenhandel zu bekämpfen. Wir werden alles tun, um die Gewalt und die Kriminalität zu reduzieren. Wir werden eine Nulltoleranzpolitik fahren und die Straflosigkeit bekämpfen.
Der Staat reagierte mit einer Militarisierung, die Ausgaben für Sicherheit wuchsen. Doch anstatt Sicherheit brachten diese Maßnahmen nur weitere Gewalt. 70.000 Menschen starben seit 2006 bereits in diesem Drogenkrieg. Und nur die wenigsten haben tatsächlich damit zu tun, sagt Veronica Corchado.
28.000 Morde, aber 70% der Opfer sind jugendlich und junge Menschen, jünger als 30. Und die Regierung sagt, das sind junge Kriminelle, Drogenbosse, Menschenhändler und Bandenmitglieder, die da sterben.
Menschenrechtler widersprechen dem. Staatliche Behörden, allen voran die Polizei, sind selbst tief in das lukrative Geschäft mit den Drogen verwickelt. Mit der Militarisierung kommt Mexiko vor allem den Wünschen der US-Regierung entgegen. Denn Mexiko ist das Einfallstor zu den USA. Hier kommen die Drogen aus ganz Lateinamerika an und werden über die Grenze geschmuggelt. An den eigentlichen Gründen habe man nichts geändert, sagt Veronica Corchado. Sie fordert Ausbildung und Jobs für Jugendliche, Armutsbekämpfung und eine Reform von Justiz und Polizei.
Als erstes muss es Recht und Rechtsstaatlichkeit geben. Solange die Morde nicht aufgeklärt werden und die Täter nicht zur Rechenschaft gezogen werden, wird sich am Leben in dieser Stadt nichts ändern.
Dass dies noch unter Präsident Peña Nieto passiert, glaubt sie nicht, denn die Drogen werden weiter ihren Weg aus den Anbauländern in Südamerika zu ihren Konsumenten in den USA und Europa finden.
Ja, und wie das die einfachen Menschen betrifft und warum die Regierung dieser Situation nicht Herr wird, darum geht's gleich hier bei uns in Domradio weltweit. Sie hören Domradio, die Sendung weltweit, und wir haben soeben schon darüber berichtet. In Mexiko gärt die politische Situation seit Monaten. Protestieren Hunderttausende Mexikaner gegen die Reformpläne des neuen Präsidenten Peña Nieto, und auch Mexikos Drogenkrieg wird die Regierung nicht Herr. Allein in den ersten 9 Monaten wurden rund 7.000 Menschen getötet. Simone Lehmann ist Lateinamerika-Referentin des internationalen Kolpingwerkes. Sie ist gerade zurück aus Mexiko und jetzt hier bei uns im Studio. Herzlich willkommen.
Ja, danke schön. Hallo.
Frau Lehmann, was ist da los in Mexiko? Wogegen richten sich diese Massenproteste in Mexiko?
Ja, also der Auslöser für die aktuellen Proteste, die seit August laufen, war eine Bildungsreform. Die Bildungsreform sieht ursprünglich vor, unter anderem eine regelmäßige Evaluierung der Lehrerleistungen vorzunehmen, was an sich eigentlich eine gute Initiative ist. Die Kritik der Lehrer ist aber, dass sie da die Befürchtungen sehen, dass das dazu führen kann, dass Politik- oder regierungskritische Lehrer durch die Instrumentalisierung dieser Evaluierungen doch des Amtes enthoben werden. Auch die Situation in den unterschiedlichen Regionen Mexikos werden durch diese Evaluierungen nicht berücksichtigt. Das heißt, Lehrer, die in sehr entlegenen Orten unter sehr schwierigen und einfachen Bedingungen Schüler unterrichten müssen, teilweise auch indigene Schüler unterrichten müssen, deren Muttersprache eben nicht Spanisch ist. Die müssen werden unter den gleichen Maßstäben bewertet wie Lehrer, die deutlich günstigere Voraussetzungen finden. Und das ist eigentlich die Hauptkritik der Lehrer gewesen. Daraufhin hat die zentrale Lehrergewerkschaft zum Protest aufgerufen. Viele Lehrer auch aus den unterschiedlichsten Regionen Mexikos sind in die Hauptstadt gezogen, haben dort sehr friedliche Protestcamps aufgebaut.
Trotzdem ist die Situation eskaliert. Es kam zu gewaltsamen Auseinandersetzungen mit der Polizei. Wie kam es dazu?
Ja, also muss man so sagen, es ist auch sehr widersprüchlich. Zum Beispiel, als ich angereist bin, war der Flughafen, der internationale Flughafen von Mexiko-Stadt, durch diese Lehrerproteste komplett lahmgelegt. Es mussten Flüge ausfallen, weil weder Reisende, aber auch die Piloten nicht zum Flughafen kamen. Es war ein absolutes Verkehrschaos. Wenn man sich vorstellen, Mexiko-Stadt ist eine Riesenmetropole. Alles läuft über Mexiko-Stadt. Und da hat die Polizei nicht eingegriffen. Sie war präsent. Also ich habe auch massives Polizeiaufgebot gesehen, aber sie haben nicht eingegriffen. Jetzt hatten wir am 15. September den Unabhängigkeitstag, der traditionell eben auf dem Hauptplatz in Mexiko-Stadt gefeiert würde. Und das wiederum wurde jetzt zum Anlass genommen, den zu räumen, auch gewaltsam. Hinzu ist zu beobachten, dass neben den Lehrern, die in der Tat friedlich protestiert haben, es doch einige andere regierungskritische Stimmen sind quasi auf diesen Protestzug mit aufgesprungen. Und die sind in der Tat teilweise provozierend vorgegangen, sodass es dann doch irgendwie ein Konglomerat von friedlichen und nicht friedlichen Demonstranten war und die Polizei da nicht besonnen drauf reagiert hat.
Also man kann es nicht mehr so gut auseinanderhalten, wer da für was ist. Seit Dezember 2012, also seit knapp einem Jahr, ist Präsident Peña Nieto im Amt, und der hat damit die Macht für die Partei der institutionalisierten Revolution zurückgeholt. Das war die Partei, die einst 70 Jahre lang ununterbrochen an der Macht war. Was ist das für ein Politiker?
Das ist eine sehr schwierige Frage, weil das fragen sich bis heute noch auch sehr viele Mexikaner. Es ist schwierig einzuschätzen. Er hat vor allem einen hohen Bekanntheitsgrad, dadurch, dass er mit einer Schauspielerin liiert ist, einer sehr bekannten mexikanischen Schauspielerin. Durch politisches Programm hat er sich bis dato nicht sehr in den Vordergrund gedrängt.
Er war auch derjenige, der nicht sagen konnte, welches Buch er gerne liest.
Genau, also Bildung als zentraler Punkt für Entwicklung in einem Lande, dafür stand er nicht wirklich. Deswegen auch nochmal interessant, dass er jetzt die Bildungsreform vorangetrieben hat. Man muss aber sagen, dass er doch in der Zeit, in der er da ist, jetzt im Amt, er hat einige Reformen angestoßen. Also es ist nicht so schlimm, wie viele befürchtet hatten. Aber die Vielzahl der sozialen und wirtschaftlichen Probleme Mexikos werden nicht gelöst. Das sind eher so Einzellösungen, die bisher angegangen sind.
Ein großes Problem in Mexiko ist die Gewalt. Unter Peña Nietos Vorgänger Felipe Calderón hatte in Mexiko ja der Drogenkrieg ein ungeahntes Ausmaß angenommen, weil eben die Regierung den Drogenkartellen den Kampf angesagt hat. Und die hat massiv zurückgeschlagen, wenn man das mal so sagen darf. Der neue Präsident scheint das Problem aber auch nicht in den Griff zu kriegen, oder?
Man muss schon dazu sagen, dass viele Festnahmen und auch teilweise es zu Tötungen kam von wichtigen Drogenbaronen und Führungspositionen, zum Beispiel der Zetas, einer der berühmten, berüchtigten Drogenkartelle. Aber meistens ist es ja leider dann so, dass dadurch die Gewalt erst recht eskaliert. Es entsteht ein Vakuum, dadurch, dass ein Drogenkartell geschwächt worden ist, woraufhin dann die anderen Kartelle versuchen, Land zu gewinnen, in dem Sinne, dass es sind auch wirklich territoriale Konflikte. Das heißt, in der einen Region dominiert das eine Kartell, in der anderen Region das andere. Und die Konflikte innerhalb oder zwischen diesen Kartellen haben eher noch zugenommen und wirklich sind eskaliert auch. Also das ist schon erschreckend.
Was haben Sie von dieser Gewalt auf Ihrer Reise miterlebt? Haben Sie sich unsicher gefühlt?
Ja, sagen wir mal so, es war jetzt ja nicht meine erste Reise nach Mexiko und ich reise auch öfters auch nach Kolumbien, wo ja auch die Gewaltsituation nicht unentspannt ist. Aber ich muss sagen, in Mexiko ist es inzwischen fast gefährlicher als in Kolumbien, wobei man selber nicht sehr betroffen ist. Man fühlt sich unsicher, man muss auch einige Spielregeln einhalten. Unter der Prämisse kann man schon irgendwie das Risiko minimieren und lebt nicht in ständiger Angst. Meistens sind dann doch Konflikte innerhalb der Kartelle oder eben die Gefahr, als reicher Mexikaner entführt zu werden.
Sie sind in Mexiko gewesen, um Ihre Partner vom Kolpingwerk Mexiko zu besuchen. Inwiefern sind denn die mexikanischen Kolpingsfamilien und ihre Projekte von der Gewalt betroffen?
Auch da meistens, Gott sei Dank, muss man sagen, nicht direkt bedroht durch die Gewalt. Schwieriger ist natürlich das Thema, sich einzusetzen für Menschenrechte, für die Politik einzusetzen. Dadurch begeben sie sich schon in eine gefährliche Situation, die sie selber auch sehr genau abwägen müssen, inwiefern sie da sich zu sehr in die Öffentlichkeit bringen und in die Gefahr begeben. Es gibt aber zum Beispiel ganz aktuell in Mexiko-Stadt, es ist ein neues Bildungszentrum vom Regionalverband Mexiko-Stadt eröffnet worden. Da gab es ganz klar Drohungen, weil die Lage dieses Zentrums in der Tat in einem der schwierigen Viertel ist, weil dort die Leute am bedürftigsten sind. Aber es ist auch die Befürchtung der dort ansässigen Drogenkartelle gab, dass man gegen sie vehement vorgehen würde.
Und mehr über das Engagement des Kolpingwerkes und wie sich der Sozialverband in Mexiko engagiert, das erfahren wir gleich hier noch bei uns im Domradio. Über die aktuelle Situation in Mexiko war das bis dahin erstmal Simone Lehmann vom Kolpingwerk. Vielen Dank. Ja.
Sie hören Domradio weltweit. Um Mexiko geht es heute hier und es ist nicht nur die Gewalt, die viele Mexikaner darüber nachdenken lässt, ihr Land zu verlassen, sondern auch die Armut und die Perspektivlosigkeit. Denn obwohl Mexiko lange als aufstrebende Wirtschaftsnation galt, lebt immer noch fast die Hälfte der Bevölkerung in Armut und ein Drittel muss sogar von weniger als 4 US-Dollar am Tag auskommen. Und viele sehen nur einen Ausweg, rüber in die USA, um dort den amerikanischen Traum zu leben. Hunderttausende versuchen jedes Jahr die Grenze zu den USA illegal zu überqueren, im Übrigen nicht nur Mexikaner, doch das ist gefährlich und die meisten schaffen es nicht. Und so mancher sucht sich eine ganz besonders gefährliche Art der Reise aus, denn für alles andere fehlt das Geld.
Mehrmals täglich rollen die schweren Züge durch die kleine Stadt Rio Blanco im Bundesstaat Veracruz. An den Schienen warten Männer. Es sind ungefähr 50. Manchmal sind es auch 100 oder mehr. Sie kommen aus Guatemala, El Salvador oder aus Honduras, sowie der 36-jährige Domingo.
Saliendo de Honduras salimos en carro, o sea, en bus.
Durch Honduras sind wir mit dem Bus gefahren, das hat Geld gekostet. Und in Guatemala mussten wir uns 2-3 Tage durch die Berge schlagen, um Straßensperren zu umgehen. Dann sind wir über die mexikanische Grenze und wir mussten immer auf die Polizei und die Einwanderungsbehörde aufpassen. Dabei sind wir auch durchs Wasser gelaufen und wir haben jetzt ganz schmutzige Klamotten.
In den Gesichtern der Männer spiegelt sich eine Mischung aus Hoffnung und Müdigkeit. Viele von ihnen sind schon 2-3 Wochen unterwegs. Ein ungefähr 16-jähriger Junge geht an Krücken. Beim Versuch, auf den fahrenden Güterzug zu springen, wurde ihm ein Fuß abgetrennt. Der Zug ist ein Monster. Er frisst Menschen, sagt einer der Männer. Und doch springen sie immer wieder auf.
Mi esperanza es llegar al país Estados Unidos porque
meine Hoffnung ist, in die USA zu kommen, denn der Dollar ist bei uns sehr viel wert. Ich und die anderen wollen arbeiten, damit wir unseren Familien ein kleines Häuschen kaufen oder bauen können. Wir wollen einfach was zum Leben haben. Wir waren immer arm.
Tener de qué vivir para ya no seguir trabajando en la tierra como tal vez antes o los padres de nosotros lo hicieron anteriormente.
Auch die Leute aus der kleinen mexikanischen Pfarrgemeinde von der Mutter Gottes zur immerwährenden Hilfe sind arm, aber sie tun etwas, so wie Isidro Jerón aus dem Gemeinderat.
Por los problemas que estamos viendo políticamente el gobierno no se interesa.
Ich glaube nicht, dass die Regierung was ändern will. Sie tut ja noch nicht einmal was für die eigenen Leute in Mexiko und noch weniger für Ausländer aus Mittelamerika. Deshalb muss sich das Volk organisieren und wir Christen müssen aktiv werden.
Früher gab es in der Kleinstadt sogar ein Haus der Migranten, wo die Männer duschen oder sich einfach mal ausschlafen konnten. Weil in der Nähe ein Mädchen vergewaltigt wurde, musste es geschlossen werden.
Wir arbeiten daran, das Migrantenhaus wieder aufzumachen, aber wir wollen es in der Nähe der Bahnschienen haben, damit die Männer nicht durch die ganze Stadt laufen müssen und sich die Nachbarn sicherer fühlen.
Im Moment bringen sie den Illegalen, die an den Schienen kampieren, regelmäßig Essen.
Wir haben gesehen, dass das Evangelium zum Helfen auffordert. Im Matthäusevangelium heißt es ja, dass man seinen Brüdern eine Stütze sein soll.
Und so helfen sie Domingo und den anderen Männern auf ihrem Weg in eine ungewisse Zukunft. Denn wenn die Migranten den Norden Mexikos erreicht haben, wartet ja noch die amerikanische Grenze, die immer mehr zur Festung wird. Domingo will durch den Rio Grande schwimmen, um nach Texas zu kommen.
Ich habe Angst vor der Grenzpolizei, vor dem Ertrinken, vor dem Hunger und vor Kriminellen, die nur auf uns warten, um schlimme Dinge zu tun.
Ein paar Tage später berichten die Nachrichten in Mexiko von einem Massaker an 72 Migranten. Sie wurden kurz vor der amerikanischen Grenze von einem Drogenkartell ermordet. Ranchu. Staubige Stadt, ich singe für dich, weil ich gehe. Ich nehme die Blume mit, die du mir gabst, auch wenn ich weit weg bin von dir und auch wenn es besser dort ist, wo ich hinkomme. Staubige Stadt, ich würde für dich sterben und werde dich niemals vergessen.
Steffi Schmitz war das, über den amerikanischen Traum, der für so viele Menschen nicht in Erfüllung geht. Und ihnen hat der Sänger Ricardo Arjona einen Song gewidmet. Mojado heißt er. Und Mojados werden in Mexiko die Migranten genannt. Mojado heißt auf Deutsch nass. Und die Menschen, die werden so genannt, weil viele von ihnen durch den Grenzfluss schwimmen, der die USA und Mexiko voneinander trennt. Ricardo Arjona, Mojado.
De camisas, un sombrero, su vocación de aventurero, 6 consejos, 7 fotos, 1000 recuerdos. Empacó sus ganas de quedarse, su condición de transformarse en el hombre que soñó y no ha logrado. Dijo adiós con una mueca disfrazada de sonrisa. Y
le suplicó a su Dios, crucificado en la repisa, el resguardo de los suyos. Y perforó la frontera como pudo. Si la luna suave se desliza por cualquier cornisa sin permiso alguno, porque el mojado precisa comprobar con visas que no esté Neptuno. El mojado tiene ganas de secarse. El mojado está mojado por las lágrimas que bota.
Domradio, die Sendung weltweit. Um das Thema Mexiko und um das Engagement des internationalen Kolpingwerke geht es heute hier. Ja, und kleine Tortilla-Fabriken und ökologische Kaffeeplantagen, Tanzkurse oder Stickereigenossenschaften. Es gibt ganz viele verschiedene Wege, um Armut zu überwinden. Die Kolpingsfamilien in Mexiko, die verstehen sich als Selbsthilfegruppen, die ihr eigenes und das Leben ihrer Mitmenschen positiv verändern wollen. Mit Ausbildungsangeboten und mit kleinen Projekten, die Familien ein Einkommen verschaffen sollen. Simone Lehmann ist Lateinamerika-Referentin des internationalen Kolpingwerkes. Sie war gerade in Mexiko zu Besuch. Heute ist sie hier bei uns im Studio. Frau Lehmann, ein zweites großes Problem, das Mexiko umtreibt, das haben wir soeben schon gehört, ist die Migration, sind die Migranten. Alle Migranten aus Zentralamerika, die Richtung USA wollen, müssen über Mexiko. Viele Mexikaner wollen den amerikanischen Traum leben. Gibt es da Ansätze, wie sich Kolpingsfamilien für diese Menschen engagieren?
Exemplarisch möchte ich mal ein Beispiel nennen. Es gibt in Veracruz ein Kolping-Mitglied, was selber mal in die USA migriert ist, der auch in der Tat einen sehr schwierigen Lebenslauf hinter sich hat, inzwischen zurück in Mexiko ist, alleinerziehender Vater ist und sich sehr engagiert eben in der Arbeit mit Migranten, indem er zum Beispiel seine Lebensgeschichte erzählt. Also er gibt ein ganz schönes Beispiel, wie er sagt, ich weiß gar nicht mehr, warum ich damals in die USA wollte, wenn ich doch hier in Mexiko ein schönes, glückliches Leben führen kann. Und er zeigt einfach auf, wie schwierig einerseits die Migration war, eben auch immer diese ständige Angst, erwischt zu werden in der Wüste von den Sicherheitskräften in den USA, aber wie schwierig es eben auch ist, in den USA Fuß zu fassen. Er hatte zwar Glück, dass er immer einen Job hatte, aber er war alleine, fühlte sich isoliert, war eben nicht glücklich in den USA. Und er engagiert sich eben ganz gezielt, dass er eben mit gutem Beispiel vorangeht und ganz offen und ehrlich und authentisch seine Lebensgeschichte erzählt und den Migranten damit aufzeigt, auch in den USA wird euch die Welt nicht zu Füßen liegen. Es ist sehr schwierig. Bedenkt, was ihr alles zurücklasst und ob ihr nicht wirklich euch lieber vor Ort in euren eigenen Ländern engagieren sollt, um dort ein glückliches Leben zu führen.
Vor Ort engagieren ist ein gutes Stichwort. Wir haben ja über die aktuelle Situation in Mexiko schon gesprochen, über die Gewalt und die sozialen Proteste. Wie versuchen Sie, diesen Entwicklungen entgegenzuwirken als Kolpingwerk?
Also was halt ganz, ganz wichtig ist, ist einerseits auch die Jugendarbeit. Das Problem ist oft dadurch, dass die Gewaltspirale so extrem zugenommen hat in Mexiko und dadurch, dass es oft junge Leute sind, fühlen sich gerade die Jugendlichen aus einfachen Verhältnissen benachteiligt. Sie fühlen sich nicht nur benachteiligt, sie werden sogar regelrecht stigmatisiert. Also wenn ein Jugendlicher sich zum Beispiel auf eine Arbeitsstelle bewirbt, weil er aus der Region X oder Y kommt, aus dem Stadtviertel, hat er schon direkt keine Chance, diese Arbeitsstelle zu bekommen. Und darin wird einerseits gearbeitet, dass man den Jugendlichen Perspektiven bietet, ihnen auch ein Selbstbewusstsein vermittelt, dass man sagt, dass sie selber nicht glauben sollen, dass sie eben, weil sie aus diesen einfachen Verhältnissen kommen, nichts wert sind und dass sie keinen Beitrag zur Gesellschaft leisten können, sondern man zeigt diesen Jugendlichen ganz konkret auf, auch sie haben Werte, sind wertvoll und können sehr wohl dem Gemeinwohl der Gesellschaft helfen.
Können Sie da mal ein Beispiel für ein Projekt nennen, wie Sie das machen konkret?
Also ein Beispiel gibt es in zwei Kolpingstandorten, in Tuxtla Gutiérrez in Chiapas und auch in Mexiko-Stadt, ein kleines Café, wo Jugendliche eben aus sehr schwierigen sozialen Verhältnissen, die teilweise auch Drogenprobleme haben, die Gewaltprobleme in der eigenen Familie erlebt haben, aber auch selber mal Gewalt ausgeführt haben, die können im Rahmen eines Stipendiums, so eine Art Kurzpraktikums, in dieser Cafeteria arbeiten und lernen da einfach auch Selbstbewusstsein zu entwickeln. Also es ist sehr spannend, ich war öfters auch schon da und man sieht einfach diesen Wandel der Jugendlichen. Wenn sie anfangen, sind sie sehr verschüchtert, trauen sich erst gar nicht, einen anzusprechen oder in die Augen zu gucken. Und allein diese Tätigkeit in diesem Café gibt diesen Selbstbewusstsein, sehen, es gibt noch andere Alternativen, als eben sich irgendwelchen kriminellen Banden anzuschließen. Es ist wirklich ein kompletter Wandel ihrer Persönlichkeit und das ist schön zu sehen und schön ist dann auch zu sehen, wenn dann teilweise die Eltern auch mit Stolz erfüllt sind.
Dieses Café schauen wir uns gleich oder vielmehr hören wir uns gleich auch noch mal näher an. Über die Arbeit des Kolpingwerkes in Mexiko war das die Lateinamerika-Referentin Simone Lehmann vom Internationalen Kolpingwerk. Sie war gerade erst in Mexiko und jetzt hier bei uns im Studio zu Besuch. Vielen Dank.
Um Mexiko geht es heute hier um die aktuelle Situation und um das Engagement des Internationalen Kolpingwerkes. Und die hier, die kommen auch aus Mexiko, Nacha Pop und Lucha de Gigantes.
Lucha de Gigantes con bien, el aire en gas natural. Un vuelo salvaje advierte lo cerca que ando de entrar en un mundo descomunal. Siento mi fragilidad.
Um Mexiko geht es heute hier in Domradio weltweit. Und wir Deutschen, wir sind ja ein Volk der Schnäppchenjäger. Wir freuen uns immer, wenn wir etwas besonders billig ergattern. Qualität oder die Frage, wie denn so ein niedriger Preis zustande kommt, die spielen dann meistens eine eher untergeordnete Rolle. Das ist bei Kleidern so, das ist aber auch bei Kaffee so. Ein Pfund Kaffee für 2,99, das ist zwar unschlagbar billig, aber wie können eigentlich damit die Kaffeebauern, der Transport, die Verarbeitung, der Händler und die Vermarktung bezahlt werden? Ganz einfach, indem man die Löhne drückt. Trotz der vielen mühseligen Arbeit verdienen mexikanische Kleinbauern im Schnitt gerade einmal 3 US-Dollar pro Tag. Das reicht nicht, dachte sich der Kaffeeröster Klaus Langen aus dem Sauerland. Und das Kolping-Mitglied hatte eine Idee. Wenn es gelänge, den über 250.000 Kolpingsmitgliedern in Deutschland fair gehandelten Kaffee anbieten zu können, dann würde man damit einen kleinen, aber entscheidenden Beitrag dazu leisten, die Lebenssituation vieler mexikanischer Kaffeebauern zu verbessern. Anna Raditsch berichtet.
Kaffee. Ohne den kämen die meisten morgens gar nicht aus dem Haus. 7 Kilo verbraucht der durchschnittliche Deutsche im Jahr. Bei so einer hohen Nachfrage müssten die braunen Bohnen ihren Besitzer ja eigentlich reich machen. Das aber ist weit verfehlt. Meistens können die Bauern ihre Kinder nicht einmal zur Schule schicken. Um das zu ändern, hat sich Werner Sondermann, Geschäftsführer des Kolping-Bildungswerks Paderborn, mit dem Kaffeeröster Klaus Langen getroffen.
Ich habe ihm was vom Kolping erzählt, er hat mir was vom Kaffee erzählt. Und irgendwann kamen wir auf die Idee, dass ja auch Kolping-Gruppen in Mexiko existieren, die Kaffee anbauen.
Eine Idee war geboren. Eine kleine Chance, die große Ungerechtigkeit der Kaffeewirtschaft ein bisschen auszugleichen. Die Möglichkeit, den mexikanischen Bauern in Chiapas einen fairen Preis für ihr Produkt zu zahlen. Kaffeeröster Klaus Langen leitet einen Familienbetrieb im Sauerland. Er war bereit, in das Projekt einzusteigen und besuchte die mexikanischen Kaffeebauern.
Die Lebenssituation war schon sehr, sehr erbärmlich. Holzhütten, Lehmboden, keine Fenster drin. Sie leben auf ihrer Scholle, die Menschen. Sie leben in ihren Familien, bauen Kaffee an, haben vielleicht noch einen Huhn, ein Schwein, eine Kuh, wenn es hochkommt, um ihren täglichen Bedarf zu decken. Aber vom Verkauf des Kaffees davon leben sie letztendlich.
Um dieses Leben zu verbessern, gründete das Kolpingwerk schließlich das Projekt Tatico. Die Bauern von der Chiapa-Hochebene haben diesen Namen ausgesucht. In ihrer Indiosprache bedeutet er so viel wie Dank an Gott. Und das nicht umsonst. Circa 1000 Menschen leben inzwischen von dem Projekt. Neben dem Fair-Trade-Zeichen klebt nun auch ein Bio-Siegel auf den Kaffeetüten. Die Plantagen werden nämlich ganz ohne Chemie von Unkraut freigehalten. 60 Tonnen Rohkaffee kauft Werner Sondermann jedes Jahr ein. Den bringen die Kolping-Familien dann unter die Leute. Leicht ist das nicht immer.
Weil es natürlich auch mit Aufwand verbunden ist. Man muss sich schon engagieren, man muss sich informieren über das Produkt und dann auch noch sich im Grunde vor die Kirchentür stellen und es verkaufen. Aber so sind halt Kolpingsfamilien, sind sehr erfindungsreich, was den Verkauf angeht.
So konnten sie inzwischen schon so manche Arztpraxis oder Anwaltskanzlei als Stammkunden gewinnen. Und drüben in Mexiko kann Klaus Langen die Früchte ihrer Arbeit schon wachsen sehen. Wenn er jetzt die Tatico-Bauern besucht, merkt er immer wieder, wie viel sich verändert hat.
Also auf jeden Fall hat sich die Lebenssituation der Menschen verändert. Dann kann man heute beobachten, dass es gebauerte Häuser sind, Türen drin, Fenster drin. Und was sich auf jeden Fall verbessert hat, ist ihr Selbstvertrauen und ihre Selbstachtung. Und das wirkt sich also auch insgesamt in dem Dorf aus, dass wir sehen, dass sie politisch aktiver sind, dass sie sich einmischen. Zurückblickend betrachten, da können wir schon sehr stolz drauf sein, dass sich die Menschen so verändert haben. Und dass wir mit diesem Projekt es geschafft haben, sie zu stärken.
13 Jahre lang machen sie nun schon Entwicklungspolitik mit der Kaffeetasse, Kolping und der Kaffeeröster. Im Absatz sind sie konstant. Das Projekt trägt sich. Die Menschen kaufen den Kaffee nicht aus Mitleid, sondern weil er ihnen schmeckt. Trotz allem bleibt die Aktion ein Tropfen auf den heißen Stein. Auch Klaus Langen kann es sich nicht leisten, nur fair gehandelte Ware zu veredeln. Daher liegt für ihn die letzte Entscheidung immer noch beim Kunden und damit bei uns allen.
Ein Pfund Kaffee, was unter Umständen 2,99 Euro kostet, ist im wahrsten Sinne des Wortes ein Faustschlag in das Gesicht eines Produzenten, der sich wirklich mit harter Arbeit das ganze Jahr mit seinem Kaffee auseinandersetzt. Und wir uns hier in Deutschland freuen können, wieder ein Schnäppchen zu schlagen. Es braucht viel mehr Information, viel mehr Bewusstsein in den Köpfen der Verbraucher. Der Verbraucher ist es, der es entscheidet. Und es ist relativ einfach für den Verbraucher. Er muss nur fair gehandelte Produkte kaufen, muss sie konsumieren und muss dazu stehen. Mehr nicht.
Also ganz klare Ansage von Kaffeeröster Klaus Langen aus dem Sauerland, sich nicht aus der Verantwortung ziehen, sondern fair bleiben beim Kaffeekauf. So macht es auch Kolping und Tatico heißt das Projekt, das einen gerechten Preis zahlt für den Kaffee aus Mexiko. Und mehr über die Kooperation der deutschen und der mexikanischen Kolpingsfamilien hören Sie gleich hier bei uns im Domradio. Sie hören Domradio weltweit. Das Kolpingwerk in Mexiko, das hat sich in den vergangenen 20 Jahren stark entwickelt und dafür gesorgt, dass die Lebenssituation vieler Menschen dort deutlich verbessert werden konnte. Zahlreiche Unterstützungsprojekte und Bildungsmaßnahmen, die haben dazu beigetragen. Und Grund dafür ist vor allen Dingen die Kooperation zwischen Mexiko und dem Kolpingwerk in Paderborn. Werner Sondermann war 37 Jahre lang Geschäftsführer des Kolpingwerkes in Paderborn und hier jetzt am Telefon. Ich grüße Sie, Herr Sondermann.
Ja, guten Morgen, Frau Rotschalk.
Herr Sondermann, im kommenden Jahr feiert die Partnerschaft zwischen dem Kolpingwerk Paderborn und dem Kolpingwerk Mexiko 25-jähriges Jubiläum. Wie kam es eigentlich zu dieser Partnerschaft im Jahr 1989?
Das Kolpingwerk in Paderborn hat sich immer schon sehr engagiert gezeigt im Bereich der Partnerschaftsarbeit mit anderen Kolpingverbänden in Übersee. Und bis 1989 gab es eine Partnerschaft mit dem Kolpingwerk in Chile. Hier kann man sagen, dass wir einen Abschluss gefunden haben, da das Kolpingwerk Chile relativ weit war und wir im Grunde einen neuen Partner gesucht haben. Die Entscheidung ist dann auf der Diözesanversammlung im Herbst 1989 gefallen. Motiv war die Kenntnis und die Erfahrung, die wir mit Lateinamerika hatten. Und ein dritter Punkt, Mexiko stand ganz am Anfang zu dem Zeitpunkt. Und das Kolpingwerk in Mexiko hat sich von wirklich sehr, sehr bescheidenen Anfängen von kleinsten Gruppen um den Golf von Mexiko herum. Dort war die Keimzelle in Jalapa des Kolpingwerkes Mexiko mittlerweile zu einem recht starken Verband entwickelt. Wir haben zurzeit mehr als 80 Kolpinggruppen in Mexiko in 6 Regionen und deutlich über 1000 Mitglieder.
Was sind denn das für Projekte, die Sie in Mexiko unterstützen?
Das sind im Wesentlichen Projekte, die mit dem Aufbau von Selbstständigkeit zu tun haben. Es gibt die sogenannte Economia Solidaria, ist sehr stark ausgeprägt, also Kleinstbetriebe, die entstehen und die dann zum Lebensunterhalt der Familien beitragen. Das geht also von der kleinen Bäckerei über eine Tortilla-Fabrikation, über die Produktion von Marmeladen bis hin zu relativ professionell ausgeprägten Situationen. Es gibt beispielsweise in Cordoba eine Gruppe, die sich mittlerweile sehr stark beschäftigt mit der Herstellung von scharfen Soßen, die mittlerweile sogar in den Regalen der Supermärkte stehen.
Auf welches Projekt dieser Partnerschaft der vergangenen 25 Jahre sind Sie denn heute am meisten stolz? Was ist so das erfolgreichste Projekt der letzten 25 Jahre?
Eigentlich sind da zwei oder drei Dinge zu nennen. An erster Stelle sicherlich das auch bekannteste, das Café-Projekt Tatico, was mittlerweile auch seit 20 Jahren läuft. Hier kann man sagen, dass die Gruppe, die in Mexiko dieses Projekt begonnen hat, mittlerweile wirklich selbstständig geworden ist. Wir waren jetzt noch in diesem Projekt, haben gesehen, dass die Kaffeebauern, die jedes Jahr ca. 60 Tonnen fair gehandelten Kaffee zu uns hier exportieren, der hier auch geröstet wird in Deutschland, dass die sehr selbstständig geworden sind, dass sie alle Dinge erfüllen, die wir unter Transferbedingungen sehen können und im Grunde jetzt selbstständig sind und eigentlich nur noch den Kaffee verkaufen müssen. Und ich denke, das ist eine ganz wichtige Geschichte, dass diese Nachhaltigkeit in dem Projekt jetzt auch da ist und auch stabil ist.
Dieses Kaffeeprojekt, das haben wir im Laufe der Sendung auch schon vorgestellt. Tatico heißt es. Nun ist ja die Gesamtsituation in Mexiko nicht die einfachste. Vor allen Dingen in den letzten Jahren ist die Gewaltrate enorm gestiegen. Inwiefern wirkt sich das auf die Arbeit der Kolpingsfamilien in Mexiko aus?
Also die Gewalt in Mexiko ist schon überall auch sichtbar. Die Arbeit wird durch diese Gewalt nicht behindert, kann man sagen. Wir sind in Regionen, wo es relativ ruhig ist. Das gilt natürlich auch für Mexico City. Dort sind wir in einem Viertel unterwegs, wo es relativ wenig Gewalt gibt oder erkennbare Gewalt gibt. Es gibt aber schon Einfluss, der uns auch Sorgen gemacht hat vor einigen Jahren. Das war in Ciudad Juárez. Dort hatten wir ein großes Jugendzentrum. Es gab im Grunde zwei Parameter, warum wir dieses Jugendzentrum jetzt an eine andere Organisation vermietet haben. Das war einmal die ständig ansteigende Gewalt. Ciudad Juárez ist ja die Stadt mit diesen schrecklichen Frauenmorden. Das ist der eine Grund gewesen. Der andere Grund war auch, dass wir sehr wenig Akzeptanz gefunden haben im Bereich der verfassten Kirche. Dort der Bischof, der dort im Amt ist, hat überhaupt nichts von Laienorganisationen gehalten und viele, viele Gespräche sind dann ins Leere gelaufen, sodass wir uns entschlossen haben, den Standort in Ciudad Juárez oben an der Grenze im Norden zu den USA zunächst einmal übergangsweise zu vermieten.
Dem entnehme ich also, dass es in den letzten 25 Jahren auch allerlei Probleme gab, die Sie bewältigen mussten. Was wünschen Sie sich für die kommenden 25 Jahre?
Ja, ich glaube, für die kommenden 25 Jahre wird es sehr, sehr wichtig sein, dass wir weiterhin auf Augenhöhe sind mit den Mexikanern, dass wir den Weg, den wir begonnen haben mit unseren mexikanischen Freunden, nämlich, dass sie sich jetzt, nachdem sie 25 Jahre eng mit uns zusammengearbeitet haben, nunmehr in der Region ein wenig verfestigen und die umliegenden Kolpingländer, sage ich jetzt mal, betreuen und auch ein Stück mitziehen. Ich würde mir wünschen für uns, dass das Engagement des Diözesanverbandes Paderborn in gleicher Weise weiterläuft, die Unterstützungsmaßnahmen, die Spenden, das Spendenaufkommen. Und in besonderer Weise würde ich mir wünschen, dass stärker die Kolping-Jugend in die Arbeit, in die Partnerschaftsarbeit einsteigt, weil wir zunehmend auch Kolping-Jugendgruppen in Mexiko erkennen und aufbauen. Und das wäre, glaube ich, ein ganz, ganz großer Wunsch, dass das dann nochmal etwas stärker forciert würde.
Dann wünschen wir Ihnen dafür ganz viel Erfolg. Im kommenden Jahr feiert die Partnerschaft zwischen dem Kolpingwerk Mexiko und dem Diözesanverband Paderborn 25-jähriges Jubiläum. Ein Rück- und ein Ausblick war das von Werner Sondermann. Er war lange Jahre Geschäftsführer des Kolping-Bildungswerkes Paderborn. Und Ihnen, Herr Sondermann, herzlichen Dank für das Gespräch.
Das Kolpingwerk und Mexiko, eine lange Geschichte ist das, oder besser gesagt eine lange Freundschaft. Seit über 30 Jahren laufen Projekte in dem Land. Rund 140 Kolpingsfamilien sind aktiv und es werden immer mehr. Und wie die aktive Hilfe der Kolpingsfamilien aussieht, darüber haben wir soeben schon gesprochen. Und wie das ganz konkret in Mexiko funktioniert, das sieht man in einem kleinen, aber ganz feinen Projekt mitten im Herzen von Mexiko-Stadt.
In Café Kolping gibt es alles, wovon Kaffeeliebhaber träumen. Latte Macchiato, Cappuccino, Eiskaffee und noch vieles mehr. Im armen Stadtteil Martin Carrera ist das gemütliche Lokal mit den Backsteinmauern und den großen Fenstern zu einem echten Treffpunkt geworden. Das Besondere, die Mitarbeiter sind Jugendliche.
Es sind Teenager zwischen 16 und 19 Jahren. Manchmal rebellieren sie ein bisschen oder haben keine Lust zu arbeiten. Aber letztendlich sind es gute Jungs und Mädchen, die ihre Arbeit erledigen und die verstehen, was zu tun ist. Klar ist es manchmal schwierig, aber die Arbeit gefällt mir.
Toni ist Köchin und zeigt den Jungen und Mädchen, wie man kleinere Speisen zubereitet. Aber sie lernen noch mehr. Selbstbewusstsein, Disziplin, Teamwork. Berufsvorbereitende Maßnahmen könnte man das Ganze nennen. Finanziert übrigens durch die Sternsinger-Aktion der Kolping-Jugend. Der 19-jährige Thomas ist schon länger dabei. Statt auf der Straße rumzuhängen oder Drogen zu nehmen, bekommt er hier eine echte Perspektive.
Ich habe mir gedacht, nach der Schule lasse ich mich zum Barista ausbilden. Das ist ein bisschen teuer und deshalb verdiene ich mir hier auch etwas Geld. Aber ich hoffe, in Zukunft habe ich irgendwann mal eine eigene Cafeteria.
Ein eigenes Café. Abel Martinez hat das schon geschafft. Wir wechseln den Stadtteil und landen im quirligen Viertel Moderna. Dort betreibt der 50-Jährige das Son de Cuba. So richtig läuft der Laden erst, seit er sich im Projekt Pro Empleo in Zusammenarbeit mit dem Kolpingwerk weitergebildet hat.
Ich hatte ja schon das Café, aber ich hatte nicht das Handwerkszeug, um die Verwaltung und die Buchhaltung machen zu können oder einen perfekten Service. Wir hatten vorher gar keine Kontrolle über die Produkte, die wir verkauft haben, aber durch die Kurse habe ich einen besseren Überblick über das Geschäft.
Pro Empleo heißt für Arbeit und hilft arbeitslosen Mexikanern in die Selbstständigkeit mit Weiterbildungskursen und praktischen Tipps. Wir sind mittlerweile im Bundesstaat Veracruz am Golf von Mexiko angekommen, in der Stadt Fortin. Hier musste sich Alicia Flores Arias mit einem Mittagsimbiss eine neue Existenz schaffen, als nämlich ihr Mann sie verlassen hat.
Ich war schüchtern, aber jetzt bin ich es nicht mehr. Die Kurse haben mir unglaublich geholfen, besser auf Menschen zuzugehen.
Die Anschubfinanzierung kam von Kolping. Aber so langsam können Alicia und ihre Mitarbeiterinnen von den Einnahmen leben. Und sie denken sogar schon über eine Vergrößerung nach. Große Pläne hat auch die Kolpingsfamilie aus dem benachbarten Lugares. Sie stellt die scharfe Salsa-Matcha-Soße her aus gepressten Chilischoten. Mitarbeiter Enrique Sanchez Aparicio.
Für mich ist es wichtig, weil wir dabei zu den mexikanischen Wurzeln zurückkehren. Wir bewahren die Tradition und dadurch wird die Kultur geschützt, aus der wir kommen. So geht nichts verloren.
Die Salsa-Matcha wird bereits in Supermärkten verkauft. Die Kolpingsfamilie möchte demnächst vielleicht eine Genossenschaft gründen, um noch professioneller ins Geschäft einsteigen zu können. Eine Genossenschaft. Diesen Traum haben die Kaffeebauern von Majoval schon 1995 verwirklicht. Und damit kommen wir zur letzten Station unserer Reise. Wir sind in Chiapas, dem südlichsten Bundesstaat Mexikos. Kaffeebauer Antonio Gómez Núñez.
Nosotros como organización, como
wir als Organisation, als kleine Bauern aus Chiapas fühlen uns stolz, dass wir unseren Kaffee nach Deutschland exportieren, dass die Kolping-Familien unseren Kaffee trinken.
Familie Kolping estén tomando nuestro producto de café.
50 bis 60 Tonnen gehen jedes Jahr nach Deutschland und werden im Sauerland zum mittlerweile schon bekannten Tatico-Kaffee geröstet. Die Campesinos sind dadurch unabhängig von den Zwischenhändlern und bekommen faire Preise. Eine große Erfolgsgeschichte neben vielen kleinen Erfolgsgeschichten. Geschichten, die ein Land wie Mexiko dringend braucht.
Ein engagiertes Projekt von Kolping in Mexiko, Steffi Schmitz hat es vorgestellt.
Sie hören Domradio, die Sendung weltweit. Und wie immer an diesem Sendeplatz stellen wir Ihnen auch noch ein Projekt vor, das Kolping ganz besonders am Herzen liegt und das in diesem Monat besonders gefördert werden soll. Das Projekt des Monats. Und da geht es heute um etwas, wovon es auch in armen Ländern des Südens im Überfluss gibt, nämlich Sonne. Und die Chancen, daraus etwas zu machen. Peter Schwab ist Lateinamerika-Referent bei Kolping und er ist hier zu Besuch bei uns im Studio. Hallo Herr Schwab.
Hallo Frau Rothschild.
Es geht um Solarstrom in Paraguay und die Schaffung von Arbeitsplätzen. Wie sonnig ist es denn in Paraguay?
Also wenn ich recht informiert bin, scheint die Sonne zumindest statistisch an 300 Tagen im Jahr. Es ist also wirklich sehr sonnig, es kann sehr heiß werden. Wobei man aber auch sagen muss, gerade in den letzten Wochen gab es eine erhebliche Kältewelle. Dann immer nämlich, wenn der Wind aus dem Süden kommt, anders als bei uns, wird es bitterkalt. Also nicht nur Sonne, aber ganz überwiegend.
Aber 300 Tage Sonne, das ist schon ganz ordentlich. Was passiert denn da? Wie schaffen Sie da mithilfe von Solarstrom Arbeitsplätze?
Besonders im ländlichen Raum ist die Frage der Energieversorgung ein Problem. Paraguay produziert enorm viel Energie aus Wasser, wunderbar. Aber diese Energie wird im Land selbst nicht dorthin verteilt, wo die armen Leute leben. Deshalb muss man sich dezentrale Lösungen vorstellen oder planen. Und eine Möglichkeit wäre die Herstellung von Strom über Photovoltaik, also über Solarzellen.
Dafür braucht man aber Know-how. Ist das vorhanden?
Und das ist eben nicht vorhanden. Das ist die Idee des Projekts. Es geht eigentlich nicht um Beschaffung oder um Finanzierung von Gegenständen, sondern um Finanzierung von Ausbildung. Ausbildung junger Leute in Kurzzeitkursen, sowas ist gar nicht so schwer herzustellen. Und in Zusammenarbeit mit Fachleuten aus Deutschland. Es gibt einen Pensionär, Spezialist, der bereit ist, dorthin zu gehen, nach Asunción und eine Ausbildung zu beginnen.
Warum haben Sie dieses Projekt als Projekt des Monats ausgewählt?
Weil es uns so sinnvoll erscheint. Es ist typisch Kolping. Wir machen keine karitativen Aktionen, wir verteilen kein Geld. Wir wissen, die beste Investition in Menschen ist eine Ausbildung, also berufliche Ausbildung. Zweitens, besonders arme Leute in Lateinamerika leben überwiegend in Paraguay. Kaum ein Land ist so arm wie Paraguay. Und drittens, wir haben damit die richtige Zielgruppe.
Sie rufen zu Spenden auf. Was wird mit diesen Spenden passieren?
Also wir denken in allererster Linie an Stipendien für junge Leute, die sich so eine Ausbildung nicht leisten können. Obwohl der deutsche Spezialist wahrscheinlich kein Geld verlangt, kostet die Ausbildung ein bisschen Geld. Und deshalb werben wir um Spenden und wollen damit vor allem Stipendien für junge Leute aus dem ländlichen Raum in Paraguay unterstützen.
Ja, und wenn Sie dieses Projekt unterstützen möchten, dann finden Sie alle weiteren Informationen und die Spendendaten bei uns im Internet unter www.domradio.de. Solarenergie schafft Strom und Arbeitsplätze in Paraguay. Das ist das Projekt des Monats beim Kolpingwerk und vorgestellt hat es Peter Schwab. Vielen Dank für den Besuch im Studio. Und das war Domradio, die Sendung weltweit. Mexiko war heute unser Thema hier und nachlesen und nachhören können Sie alles auch nochmal bei uns im Internet unter www.domradio.de. Da haben wir auch noch ganz viele Informationen, Links und natürlich die Spendendaten zusammengetragen. Und damit verabschiede ich mich. Ich bin Nina Rothschild und ich sage Tschüss, bis bald.